ARD. Die Bayern werden zu Hause auf dem Sofa Meister, weil Leverkusen nicht in Freiburg gewinnt.
Mehr war für Leverkusen am heutigen Tag nicht drin. Bayern München ist deutscher Fußballmeister und das von zu Hause aus.
Der VfL Bochum verhindert den Abstieg durch ein 0:0 in Heidenheim, vermutlich aber nur vorerst, sagt auch Trainer Dieter Hecking.
Es ist natürlich zum Sterben zu viel, zu wenig und zum Leben zu viel.
Der erste FC Köln lässt wichtige Punkte liegen, verliert die Tabellenführung in der zweiten Liga, aber Regensburg kann den Abstieg trotzdem nicht verhindern.
Wir wussten natürlich, dass es passieren kann und wir sind auf die anderen angewiesen. Das können wir nicht beeinflussen, aber wenn es dann ja Tatsache ist, tut es schon weh.
Und das alles besprechen wir jetzt im Bundesliga-Update. Herzlich willkommen zum Bundesliga-Update an dem Tag, nachdem Leverkusen die Bayern doch noch eingeholt hat. Und Jens Weilbrot sitzt mir gegenüber und guckt verwirrt.
Hä? Wann, wie, in welcher Statistik, wie,
welche? Ja, was die Auswärtssiege angeht, beziehungsweise
so,
die Auswärtsspiele ohne Niederlage.
Ja, das stimmt, tatsächlich. Das,
ja, 2:2 in Freiburg gespielt, jetzt sind es 33 Auswärtsspiele ohne Niederlage, das haben die Bayern auch schon mal geschafft.
Anne Hild übrigens gegenüber, die diese schwierigen Rätsel zu dieser frühen Stunde nicht nur in diesem Podcast stellt.
Das ist für dich früh.
Ja, sehr. Jetzt. Montagmorgen.
Ist klar, die Bayern sind Meister. Die haben 8 Punkte Vorsprung, 6 Punkte sind nur noch zu vergeben. Ich hoffe, die Rechenaufgabe kriegst du noch hin.
Danke.
Obwohl die Bayern selbst ja auch am Samstag nur unentschieden gespielt haben. 3:3 in Leipzig, Leverkusen eben 2:2 in Freiburg. Welches Unentschieden hat dich denn mehr überrascht?
Mehr überrascht? Schon ein bisschen, dass RB... So, also das war ja echt eigentlich ein ganz unterhaltsames Spiel und ich hatte gedacht, die Bayern ziehen das noch krasser durch. So. Also das war gerade so auch, dass die am Anfang Schwierigkeiten hatten reinzukommen, das hat mich schon ein bisschen überrascht. Dass Leverkusen in Freiburg Punkte lässt, ist jetzt nicht so richtig unerwartet, oder?
Nee, ich finde gerade Leverkusen hat halt jetzt die vergangenen Wochen ja die Saison schon so ein bisschen gemütlich auslaufen lassen und du hattest nicht mehr das Gefühl, dass da noch irgendjemand dran glaubt, dass sie wirklich nochmal Meister werden könnten. Bei Bayern hatte ich den Eindruck, dass sie am Anfang in Leipzig ein bisschen zu sicher waren, dass sie das an dem Tag holen. Und gerade gegen die Leipziger, die ja in den vergangenen Wochen auch nicht mehr so souverän unterwegs waren. Und Leipzig hatte sich halt einfach vorgenommen, Vollgas, und hat Bayern, glaube ich, damit ein bisschen überrascht.
Ja, es war halt auch wieder RB in a nutshell, ne, muss man auch sagen. Ne? Also tolle Umschaltmomente, hohe Intensität, dann geniale Xavi-Momente. Auf der anderen Seite dann auch wieder Standard-Gegentore, irgendwelche Fehler im Spielaufbau und so. Also da hat sich auch die Bandbreite bei RB nochmal gezeigt in dieser Saison. Und trotzdem, Bayern bekommt das ja dann irgendwie in der zweiten Halbzeit in den Griff. Und ich hätte auch gesagt, okay, jetzt ist der Sieg auch verdient. Und dann gibt es am Ende dann trotzdem nochmal diesen Moment, auch dieser Pass von Xavi. Also es ist gutes Gegenpressing von Leipzig. Der Pass von Xavi raus auf Paulsen ist ein Geistesblitz. Und dass Paulsen das dann so macht, ist halt auch, ist auch gut. Und am Ende, ja, mein Gott, Thomas Müller hat ja nachher auch gesagt, ist eigentlich auch egal jetzt. Also dann werden wir halt später mal.
Ja, vor allem mit dem Torverhältnis. Aber ich fand es bezeichnend, Harry Kane ist schon von der Tribüne runtergekommen, was er ja eigentlich gar nicht durfte. Hat sich zum Feiern bereit gemacht, dann kassieren die Bayern noch den Ausgleich. Und dann gab es das Feiervideo eben nicht im Fernsehen, sondern auf Instagram. In den Kommentaren unter dem Video haben übrigens auch ganz viele andere Vereine gratuliert zur Meisterschaft, unter anderem RB Leipzig. Ich glaube, die waren ganz froh, dass die Meisterschaft erst einen Tag später eingetütet war dann auch.
Ja, also gesangstechnisch sind die Bayern jetzt nicht wirklich Meister, aber ist ja zum Glück vollkommen egal. Also man muss ja sagen, das ist ja schon ein hochverdienter Titel am Ende.
Ja, absolut. Aber du hast vorhin schon den Moment erwähnt, als Thomas Müller nach dem Spiel gefragt wurde, wie sehr die Meister-Euphorie denn jetzt da ist. Und ich finde, es kam zu einer sehr schönen Szene in dem Interview.
Wir wissen, dass wir Meister sind und trotzdem ist es natürlich jetzt, ja, da steht er, da in der Show.
Ja, er hat die ganze Show vermisst, ja, da ist, wenn du mal vielleicht mal umdrehen kannst, Josef Pausen.
Fängt auf einmal das Lupfen an, du, das ist der Wahnsinn.
Das ist auch, ich habe so den Eindruck, Thomas Müller ist jetzt erst recht alles egal, was in Interviews passiert, seitdem er weiß, er hört auf, oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Also ich glaube, dem war vorher schon einiges egal, weil der auch so unantastbar war. Aber jetzt ist es halt, jetzt entertaint er sich selbst und feiert seine eigene Abschiedstour und ist ja ganz schön, dass sie dann zu Hause die Meisterschaft dann doch feiern können.
Ja, dann sind sie es halt schon, ne? Im nächsten Spiel. Genau, ja. Ist ja vollkommen okay. Und also ich finde, man muss auch Vince McMahon nochmal ein echtes Kompliment machen. Also vor der Saison haben wir ja hier unsere Meistertipps abgegeben.
Mhm.
Und noch nicht mal Holger Dahl, das große Meisterorakel, hat damit gerechnet, dass Bayern...
Ja, der hatte Leverkusen auf dem Zettel.
Im ersten Jahr, ja gut, aber ich will jetzt gar nicht mehr erzählen, wen wir so alles auf dem Zettel hatten. Aber noch nicht mal der hatte auf dem Zettel, dass Vincent Kompany die Bayern innerhalb von einem Jahr so gerade gezogen kriegt. Und das ist wirklich schon, also die dominieren ja nicht nur die Spiele, sondern alle Statistiken. Für mich bemerkenswert oder der bemerkenswerteste Moment war, als in der Champions League Kompany auf einmal Alonso ausgecoacht hat.
Ja.
So. Und ja, das war das so, das war für, glaube ich, auch so ein bisschen für Leverkusen der Knackpunkt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch den Eindruck, weil vor den Champions League-Spielen gegen die Bayern hat ja eigentlich jeder gesagt, Leverkusen wird das safe gewinnen. So wie die Bayern da drauf waren, so wie Leverkusen drauf war. Und ich glaube, dass sie vielleicht auch ein bisschen selbst daran geglaubt haben. Und danach dieses Selbstverständnis, was die halt durch die komplette vergangene Saison getragen hat, weil Leverkusen immer wusste, naja, zur Not gleichen wir halt am Ende noch aus oder machen noch das Siegtor, das ist halt voll abhanden gekommen.
Ich habe da tatsächlich mal drüber nachgedacht, wie das so alles sein kann, ne? Und was für mich noch eine schlüssige Erklärung sein könnte, ist, in der vergangenen Saison sind ja Spieler wie Xhaka zum Beispiel oder auch Jonas Hofmann, Grimaldo, die sind ja alle schon relativ etabliert gewesen.
Mhm.
Und die sind nach Leverkusen gekommen, um mit Xabi Alonso Titel zu gewinnen.
Das und kannst du dir auch nicht ausdenken.
Ja gut, aber Xabi Alonso als Faktor und dann haben die halt gesehen, okay, da entsteht was, aber die sind halt gekommen für ein richtig geiles Jahr.
Mhm.
Das haben sie hinbekommen. Und erstmal sind sie auch schwer in die Saison reingekommen, die Leverkusener, und dann gab es halt diesen Knackpunkt Anfang dieses Jahres mit dem Champions League aus und ein bisschen später dann auch noch dem Aus im DFB-Pokal. Und danach war, glaube ich, die Saison erledigt. Ich hatte jetzt im Spiel gegen Freiburg am Ende noch den Eindruck, dass Florian Wirtz schon irgendwie noch Bock hat, sich wahrscheinlich, weil er sich ja wahrscheinlich verabschiedet, auch angemessen zu verabschieden. Aber bei ganz vielen anderen ist es ja irgendwie so, dass du denkst, okay, die haben damit jetzt eigentlich Feierabend mit dieser Saison. Oder?
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen was ausmacht, dass Xabi Alonso sich halt nicht zum Verein bekannt hat. Und es könnte ja auch wirklich sein, also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es noch nicht klar, dass er kein Leverkusen-Trainer mehr sein wird in der kommenden Saison. Aber es kann ja auch sein, dass das jetzt in den kommenden Tagen dann sicher ist.
Ja.
Schauen wir aufs Restprogramm. Leipzig jetzt 6. 2 Punkte Rückstand auf die Champions League, noch in Bremen und gegen Stuttgart. Die Bayern noch gegen Gladbach bei der TSG Hoffenheim und auf Ibiza. Weil dann dürfen sie ja fliegen. Freiburg muss am kommenden Wochenende in Kiel ran. Das könnte auch spannend werden, weil es für Kiel ja nochmal so einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt. Und dann am letzten Spieltag gegen Frankfurt. Leverkusen spielt jetzt gegen Dortmund und dann in Mainz. Und damit sind wir beim Thema, wer schafft es in die Champions League? Eintracht Frankfurt hatte ja die große Chance am Sonntag, alles klar zu machen, hätte dafür aber gewinnen müssen gegen Mainz, hat aber auch nur unentschieden gespielt, wie sehr, sehr viele Teams, habe ich das Gefühl, am vergangenen Spieltag. Hattest du das Gefühl, dass am Ende beide zufrieden waren mit dem 1:1?
Ich hatte das Gefühl, Dino Topmöller ist zufriedener als Bo Henriksen, weil der wechselt am Ende ja nochmal irgendwie in der 80. oder so, mega offensiv, bringt noch Viper rein und so. Ist natürlich auch verständlich, weil klar, die Tabellensituation, Dino Topmöller hat ja vorher schon gesagt, wir brauchen irgendwie noch einen Sieg, dann sind wir safe in der Champions League. Und der konnte oder kann mit dem Punkt mit Sicherheit gut leben, zumal ja Freiburg auch nicht gewonnen hat. Ne? Darf man auch nicht vergessen.
Ja, das stimmt, aber die spielen ja am letzten Spieltag dann auch gegeneinander.
Ja, also das ist auch
spannend werden.
Wen hat die Eintracht jetzt am nächsten Spieltag?
Erst St. Pauli, dann in Freiburg und Mainz in Bochum und dann gegen Leverkusen.
Ja, und also ja. St. Pauli braucht ja auch irgendwie noch einen Punkt, um die Klasse dann am Ende safe zu halten, mega unangenehm zu spielen. Vor
und
allem
St. Pauli spielt im letzten Spiel gegen Bochum, also das ist ja dann auch nochmal...
Ja, und die Eintracht hat sich ja gegen...
lieber früher holen den Punkt.
Ja, und die Eintracht hat sich ja gegen tiefstehende Gegner wie St. Pauli in dieser Saison auch häufiger mal schwer getan. Das war ja gestern, da hat mich auch krass überrascht, wie dominant Mainz gespielt hat. Und dass die Eintracht aber daraus gar kein Kapital hat schlagen können. Ne? Also ich war tatsächlich sogar, also es war insgesamt, finde ich, ein richtig gutes Spiel.
Ja.
Aber ich persönlich war so ein bisschen von der Eintracht enttäuscht sogar, ein kleines bisschen. Also
ja, geht aber erstmal in Führung. Ne? Und danach, finde ich, wurde Mainz erst so richtig, also gerade in der zweiten Hälfte war es dann ja ein Mainzer Sturmlaufen und schon gegen Ende der ersten hast du gedacht, es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit.
Ja, der Ausgleich ist auf jeden Fall verdient und Dominik Kor verletzt sich ja schwer für die Mainzer ganz zu Beginn der Partie und direkt danach, nachdem umgestellt wird, fällt über die Seite, auf der Dominik Kor vorher gespielt hat, fällt dann das Gegentor. Also du merkst halt irgendwie, dass die Ordnung da auf jeden Fall noch nicht passt. Und ich fand trotzdem, in der zweiten Halbzeit ist mir so eine Szene im Kopf geblieben. Ekitike ist nach einem Ballverlust der Mainzer, die spielen ja mega riskant, alle in der Hälfte der Eintracht ist frei durch. Und dann kommt Kai Schusano, irgendwie 65. Minute, der Japaner auf der 6 bei den Mainzern und hat noch die Körner, nach dem intensiven Spiel den Sprint durchzuziehen gegen einen der schnellsten Spieler, einen der technisch stärksten Spieler der Bundesliga, macht das mega clever, drängt den so nach außen ab, stellt den Körper dazwischen und läuft den Ball quasi ab, also nichts mit Grätsche oder so. Das fand ich unglaublich beeindruckend.
Ja,
und am Ende fühlte es sich so ein bisschen so an, finde ich, als wäre Mainz näher am Sieg, aber gemessen an den Chancen ist das Unentschieden auf jeden Fall okay. Und für Mainz ist es vielleicht, also für Champions League ist es auf jeden Fall jetzt zu wenig, oder?
Ja, denke ich auch. Aber also ich habe ja, glaube ich, vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt, Mainz muss auch nicht unbedingt Champions League spielen. Für die wäre es ja auch schon richtig krass, wenn sie überhaupt ins europäische Geschäft eingreifen könnten. Sie haben jetzt aber 7 Spiele nicht gewonnen, 4 Punkte geholt und haben aktuell 2 Punkte Rückstand auf Europa. Ich muss jetzt gerade nochmal nachgucken, da den Punkt mit eingerechnet. Also Europa ist noch drin, Champions League, ja, 4 Punkte, aber ich glaube nicht, dass Mainz die noch holt. Aber wer sich auf jeden Fall gefreut hat über die beiden Unentschieden am Sonntag, war Borussia Dortmund. Nach dem Topspiel am Samstagabend 4:0 gegen Wolfsburg gewonnen. Das waren sich, glaube ich, am Ende alle einig, dass es vielleicht ein, zwei Tore zu hoch war.
Ja, also es ist halt im Moment spricht, das ist das, was Dortmund gerade echt ausmacht, so, ne? Diese Effizienz. Die haben ja die ersten 4 Torschüsse waren alle drin. So, ja. Das ist halt mega ungewöhnlich. Es liegt meiner Meinung nach daran, dass es halt einfach ganz klar auf Guirassy zugeschnitten ist, auch wenn die letzten beiden Tore natürlich dann Adeyemi macht, aber dadurch, dass das Spiel halt auf ihn fokussiert wird, kommen andere Dortmund-Spieler zu Gelegenheiten und sind meiner Meinung nach einfach jetzt gerade in der Form, die sie bisher in dieser Saison noch gar nicht hatten. Ich fand auch Brandt, klar, die erste Vorbereitung ist ja mehr oder weniger ein bisschen Zufall, aber dann bereitet er ja noch ein Tor vor und der spielt ja jetzt wieder mehr auf der 10 jetzt in den letzten Spielen. Ich fand den vergangene Woche auch schon gut. Auch der profitiert am Ende dann irgendwie davon. So, und deshalb, Tor zu hoch kann man sagen, aber trotzdem hoch verdient.
Ja, absolut. Also Wolfsburg hatte ja nach dem 1:0 durch die Dortmunder auf jeden Fall Chancen auszugleichen, hat es aber nicht gemacht. Und Niko Kovac, der Dortmunder Trainer, hat mal erklärt, woran das liegt, dass es jetzt bei Dortmund besser ist als am Anfang.
Wir hatten ja am Anfang, als wir kamen, keine gute Atmosphäre. Es kam von allen Seiten auf uns etwas zu, also es prasselte nur. Und es ging erstmal darum, dass wir den Turnaround schaffen, dass wir es schaffen, die Köpfe frei zu bekommen, dass wir die Köpfe locker bekommen, dass wir wieder Spaß am Fußball haben. Und es hat ein bisschen gebraucht, aber jetzt sieht man, glaube ich, dass die Jungs so viel Qualität haben und es macht richtig Spaß.
Ich finde, es macht auch oft Spaß, Dortmund zuzugucken. Jetzt am Samstag nicht das ganze Spiel lang, aber so diese Viertelstunde, die Dortmunder hatten, war dann schon wieder schönerer Fußball.
Ja, da ist dann natürlich auch irgendwie die Bank jetzt so ein bisschen ein Faktor. Ne? Also Adeyemi reingebracht, Duranville reingebracht, Chukwuemeka reingebracht. Mhm. Bayer war ja noch gar nicht dabei. Also das sind jetzt auch irgendwie Optionen, die sich jetzt neu ergeben, die in der Saison hier und da ja auch mal ein echtes Problem waren. Alle 3 Innenverteidiger mit mehr als 90% Passquote. Also das ist auch ein anderes Selbstverständnis.
Ich finde das auch echt noch auffälliger, wie stabil die Defensive unter Kovac geworden ist.
Ja, das hat meiner Meinung nach auch total mit dieser Systemveränderung zu tun, weil sie sich einfach gegenseitig anders absichern können. Mhm. Die Flügel sind nicht so anfällig, du bist nicht so darauf angewiesen, dass irgendein Offensivspieler wie Adeyemi oder Gittens oder so einen guten Tag hat und defensiv besonders stark ist, um Überzahlsituationen auf außen zu verhindern, sondern sie können sich einfach ein bisschen flexibler absichern. Und das ist, glaube ich, das kommt dem auch der Struktur des BVB total entgegen. Und ja, halt Guirassy, ne? 3 Torschüsse, 2 Tore, das sind schon fast wieder VfB-Stats.
Ja. Und der ist jetzt auch nur noch 5 Punkte hinter Kane. Also ich glaube, 5 Tore. Ich glaube jetzt nicht, dass er den noch überholt.
Aber sie spielen jetzt gegen Leverkusen, ne?
Genau, für Dortmund geht es jetzt gegen Leverkusen. Da ist halt die Frage, wird Leverkusen befreit aufspielen, weil jetzt die Saison gelaufen ist, oder lassen sie es wirklich verkündet Alonso den Abschied und dann geht gar nichts mehr. Und letzter Spieltag dann, wie gesagt, gegen Kiel. Wolfsburg keine Chance mehr auf Europa. 8 Spiele in Folge nicht gewonnen, nur 2 Punkte geholt. Und jetzt gegen Hoffenheim und in Gladbach. Und damit sind wir bei den Teams, die in Lauerstellung hinter den europäischen Plätzen sind. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Werder Bremen an.
Das machen wir gern.
Weil die Bremer auf Platz 8 stehen. Es sind nur 3 Punkte Rückstand auf einen europäischen Platz, wo Leipzig aktuell steht. Aber Bremen gegen Union nur unentschieden gespielt. 2-2. Ich habe es ja eben gesagt, sehr viele Unentschieden. Das heißt, die Berliner seit 8 Spielen in Folge ohne Niederlage. Und Marco Friede ist wahrscheinlich heute immer noch
angepisst. Ja, ich glaube, ich gehöre dazu. Im Fußball, jeder hat eine Krawatte gerade, weil wir einfach ja, wieder eine Chance liegen haben lassen, ein Spiel zu gewinnen.
Ja, kann man eigentlich nicht besser zusammenfassen, oder?
Ja, das stimmt. Aber ich finde, an der Stelle darf man Union jetzt tatsächlich auch nicht gering schätzen, nee, weil stimmt. Die in der zweiten Halbzeit schon sich echt nochmal gerade gemacht haben. Ne?
Aber ich finde, wenn du nach einer Viertelstunde 2-0 vorne bist,
ja, na klar, also dass man das alles besser verteidigen kann und so, aber also Union hat 122 Kilometer abgerissen und das ist tatsächlich die höchste Laufleistung von allen Teams in der Bundesliga an diesem Wochenende. Und das, obwohl es für die schon seit 2 Wochen um gar nichts mehr geht. Und, kann auch weil sein, aber davor sind die ja schon auch sehr stabil gewesen. Und diese hohe Intensität hat dazu geführt, dass Werder in der zweiten Halbzeit echt Schwierigkeiten hatte, so gute Ballbesitzmomente zu haben, wo sie mal längere Zeit auch dann in gute Muster kamen und so. Und das hat ihnen Probleme bereitet, auch wenn die Gegentore natürlich irgendwie vermeidbar sind, klar. Aber das sagt man ja über die meisten Gegentore. Also ich persönlich finde, ich weiß nicht, wie du ihn wahrgenommen hast, ich fand Jens Stay überragend, nicht nur wegen den 2 Toren. Ja. Klar, die 2 Tore sind natürlich Hauptargument, aber ich habe den Eindruck, der kommt so langsam wieder in Richtung Topform. Ne? Also
ist halt leider sehr spät in der Saison.
Ja gut, aber vielleicht ja noch nicht zu spät. Ne?
Das kann sein, ja.
So, also die haben ja nächste Woche RB.
Genau.
Und dann am letzten Spieltag?
Danach in Heidenheim.
In Heidenheim, ja gut, da geht es natürlich dann auch nochmal wirklich um alles für Heidenheim. Und trotzdem, RB wird ein ganz anderes Spiel, glaube ich, als Union. Also ich bin noch nicht so ganz unoptimistisch in Sachen Werder.
Nö, ich auch nicht. Also ich meine, es sind dann halt auch einfach nur diese 3 Punkte.
Ja, das stimmt. Also
hast du im direkten Duell...
Ja, also ist klar, es tut natürlich, wenn du jetzt wirklich auf Europa gehofft hast als Werder-Fan, tut dir das natürlich weh, dass du dann auch so spät noch den Ausgleich kassierst.
Ja, das glaube ich auch. Also da hatten die Bremer wahrscheinlich schon damit gerechnet, dass sie die 3 Punkte irgendwie mit nach Hause nehmen. Der Vollständigkeit halber Union noch gegen Heidenheim und dann in Augsburg. Und damit schauen wir auf Gladbach gegen Hoffenheim. Apropos, da hat ein Team schon damit gerechnet, dass es 3 Punkte mitnimmt. Völlig wildes Spiel. Die Gladbacher... in Führung gegangen, eigentlich, du reibst dir schon durchs Gesicht.
Oh, Gladbach macht mich fertig, ey. Das ist wirklich krass.
3-mal die Führung verspielt.
Ja, also Gladbach, da erinnert mich ganz viel wieder an letzte Saison. Und auch erst seitdem, das hat Tim Kleindienst ja auch gesagt, erst seit dem St. Pauli-Spiel ist das so. Das finde ich komplett absurd irgendwie. Also manche Sachen sind gut, die haben sie auch in der vergangenen Saison gut gemacht. Die machen ja, Honorar macht ja das vermeintliche 2-0, was dann zurückgenommen wird. Und da siehst du, dass die versuchen, den Gegner ins Pressing zu locken, haben dann gute Muster, um schnell nach vorn zu kommen, haben dann auch einen Torabschluss. Aber dass sie so tief sich immer wieder fallen lassen, ist mein Eindruck, führt dazu, dass sie halt irgendwie so total die Bindung zum Spiel verlieren. Also so passiv werden und immer nur reagieren und nicht mehr agieren. So vor dem 2-2 pennt Rocco Reitz beim Einwurf.
Ja.
Ball im Aus, Einwurf und Rocco Reitz so, ach jo, guck mal, da war ja nur einer. Und dann ist Kramaric an ihm vorbei. So, und das sind so Dinge... Also meiner Meinung nach, wie nimmst du das wahr, schmeißt Gladbach gerade hat Europa weggeschmissen, da geht nichts mehr jetzt.
Ja, ich habe das, glaube ich, auch vergangene Woche gesagt, dass irgendwie ab dem Moment, als es hieß, hey, sogar Champions League ist drin, hat Gladbach dann aufgehört zu gewinnen. Und Tim Kleindienst hat auch ausgemacht, woran das liegt.
Es wird halt schwierig, auf Dauer so viele Tore zu schießen, wie wir halt hinten kassieren. Das ist auf Dauer sehr, sehr schwer auszugleichen. Man, es fängt halt bei Pauli an, es wurde irgendwie stetig mehr, 1, 2, 3, 4, dann heute wieder 4. Gerade auch die Mannschaften, es sind ja auch die Mannschaften, die von unten, und ich glaube, da muss halt auch der Anspruch sein, dass wir deutlich besser spielen.
Ja, der Anspruch sollte sein, wenn du in Europa spielen willst, dass du dann gegen die Teams aus dem Tabellenkeller gewinnst. Hoffenheim zählt ja auch noch dazu, ist 5 Punkte vor dem Relegationsplatz. Aber Christian Ilzer, der hat ganz andere Saisonziele. Dem geht es gar nicht darum, den Relegationsplatz bzw. den möglichen Abstieg zu verhindern, sondern er will das hier.
Wir sind punktegleich mit Pauli und die wollen wir noch holen.
Finde ich auch einen geilen Anspruch. Ja, ne?
Muss ich realistische
Ziele
setzen.
Wir gucken nicht nach unten, wir gucken nach oben. Wir wollen noch einen Platz klettern.
Ja.
Die Hoffenheimer haben jetzt 3 Spiele knapp nicht gewonnen. Wie gesagt, die 5 Punkte Vorsprung auf die Relegation spielen jetzt noch in Wolfsburg und gegen Bayern dann am letzten Spieltag. Gladbach in München darf dann dem Bayern beim Feiern zugucken und gegen Wolfsburg.
Vielleicht wäre es für Gladbach besser, wenn die Bayern doch vorher noch irgendwie nach Ibiza fliegen würden. So, keine Ahnung, guerillamäßig.
Ja, aber dann lässt du die B11 der Bayern spielen und die haben dann alle richtig Bock, sich auch nochmal zu zeigen. Also ich glaube, ich hätte keinen Bock auf dieses Spiel dann in München.
Ja, Gladbach war ja mal ein Angstgegner der Bayern. Ne? Aber für das Spiel mache ich den Gladbachern jetzt tatsächlich auch nicht viel Hoffnung.
Ja, nee, ich glaube auch nicht. Aber St. Pauli haben wir gerade schon gehört. Hoffenheim will noch vorbeiziehen. Momentan St. Pauli auf Platz 4, obwohl man 0-1 gegen Stuttgart verloren hat. Es gab sehr viele umstrittene Szenen. Es gab 2 Platzverweise für St. Pauli. Aber Trainer Alexander Plessin sieht trotzdem das Positive.
Ich habe dann eine Mannschaft gesehen, die wieder alles versucht hat, sogar eine halbe Stunde in Unterzahl sich dagegen zu werfen. Und da bin ich einfach stolz, wie wir darauf reagiert haben. Und das wirft uns jetzt trotzdem auch nicht um. Ja. Ist ja jetzt nicht viel passiert durch das Unentschieden. Ja. Und von daher müssen wir jetzt gucken, dass wir halt die Punkte dann nächste Woche holen.
Ja, ist man auch relativ entspannt, obwohl dann Nikola Vasil nicht dabei sein kann, nachdem er gelb-rot gesehen hat. Es geht nach Frankfurt und dann am letzten Spieltag gegen Bochum.
Ja, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, gegen die Eintracht, die manchmal immer noch so ein paar, also es gibt auch Spiele, wo es gut läuft, aber gegen tiefstehende Gegner hat die Eintracht manchmal auch Schwierigkeiten, also den einen Punkt, spätestens gegen Bochum traue ich ihnen den zu, weil wer weiß, ob es für Bochum dann wirklich noch um was geht oder ob die nicht dann auch schon weg sind. Aber Vasil ist natürlich irgendwie so mit der wichtigste Spieler, ne? Also neben wahrscheinlich Irvine und Erik Smith ist Vasil vielleicht der wichtigste Spieler.
Voll, der hat allein 4 von 5 Elfern gehalten in der Saison, was ja schon richtig krass ist. Und wenn du dann halt eine Liste machst mit den ganzen 100-prozentigen, die da irgendwie noch verhindert hat. Also ja, einer der Gründe, warum die Defensive eben so gut unterwegs ist von St. Pauli. Stuttgart 6 Punkte hinter Europa auf Platz 10. Spielt jetzt noch gegen Augsburg und in Leipzig und dann das DFB-Pokalfinale.
Ich hatte den Eindruck, die haben sich so langsam in Richtung Pokalmodus bewegt mit dem Spiel auf St. Pauli. Ne? Also auch so, das war ja mit Undav, Woltemade und dann eigentlich war es ein Dreiersturm, weil Leveling ja eigentlich auch immer mit vorgeschoben hat, um die St. Pauli-Abwehr zu dritt immer eigentlich 1-1 anzulaufen. Und das ist was ich mir gut vorstellen kann, auch gegen Arminia, weil die Spielweise, die St. Pauli in den letzten Spielen in der Bundesliga hatte, also die Intensität aber auch dieses etwas höhere Pressing und das ist ja auch das, was die Arminia im Pokal gespielt hat. Also vergangene Woche habe ich noch gesagt, wenn sie nicht langsam in Pokalmodus schalten, wird das nichts gegen die Arminia, aber so.
Aber wie schön, dass man beim VfB unseren Podcast hört.
Ja, offenbar. Grüße Sebastian.
Wir gucken auf den Tabellenkeller. Der großer Gewinner dieses Spieltags, Holstein Kiel mit einem 3-1-Sieg in Augsburg. Hätte ich nicht damit gerechnet. Ja, Kiel trifft immer auswärts. Aber gegen diese eigentlich so gute Defensive so deutlich zu gewinnen, Chapeau.
Ja, total. Also man muss sagen, der FCR hat sich vor allem in der ersten Halbzeit, finde ich, so ein bisschen in die Falle locken lassen, oder? Ne? Also Kiel stand sehr, sehr tief und hat auch gar nicht so intensiv gepresst oder so, aber das war stabil und das ist halt für die Augsburger echt dann schon ein Problem gewesen. In der zweiten Halbzeit machen die es besser, haben ja dann auch gute Chancen, haben auch Pech, aber so im Großen und Ganzen hat Kiel einen guten Plan gehabt. Und natürlich ein bisschen Matchglück schon auch, ne? Muss man auch sagen. Der Elfmeter, den Machino dann reinhaut.
Das ist dann halt auch das 1-0, klar, das kann dann auch so ein Spiel verändern.
Ja.
Und das auf jeden Fall.
Ja, aber ansonsten, also auch ein guter Torwart, das ist ja auch das, was dann im Abstiegskampf dann eine Rolle spielen kann, gerade so in den letzten Spieltagen.
Richtig stark, ja.
Und also vom Gefühl her, sie haben jetzt so eine Phase, wo sie auf einmal Matchglück bekommen. Klar, Machino, der Ausfall, wer weiß, ob der nächste Woche spielen kann, das tut natürlich
richtig
weh. Ja,
der ist ausgewechselt worden,
hat sich verletzt. Aber ansonsten, das ist schon, ich finde so die Mannschaft, die jetzt gerade am positivsten wirkt.
Ja, bestes Momentum, das sieht auch der Trainer Marcel Rapp so.
Trotzdem haben wir ein Ziel erreicht, dass wir jetzt Ende der Saison besser spielen wie zu Beginn der Saison. Und jetzt werden wir auch belohnt mit Punkten. Und jetzt haben wir noch 2 Spiele, es sind noch 6 Punkte zu vergeben, da wollen wir maximal viel holen.
Ja, die zwei Spiele sind gegen Freiburg und Dortmund, aber es ist halt nur noch ein Punkt auf Heidenheim auf dem Relegationsplatz. Sie haben das gleiche Torverhältnis, aber mehr geschossene Tore. Das heißt, das spricht dann auch für Kiel. Und Augsburg hat sich aus dem Rennen um Europa dann komplett verabschiedet. Aber wir schauen auf das Freitagabendspiel Heidenheim gegen Bochum, auch überschattet von schweren Verletzungen. Da hat sich der Heidenheimer Keeper Müller eine Gehirnerschütterung zugezogen. Philipp Hofmann von Bochum hat einen Rippenbruch erlitten. Also richtig heftig, gab eine Not-OP. Den beiden geht's aber, wie man so hört, den Umständen entsprechend gut. Und das war dann auch irgendwie so ein 0-0, das niemandem geholfen hat.
Was aber jeder erwarten konnte, oder?
Du hast es erwartet, ne?
Ja, aber das stand doch wirklich drüber. Also, ich meine, der VfL, da sind wir wieder bei dem Thema, was Dieter Hecking vorher angesprochen hat, die Qualität. Die haben ja schon ein paar Chancen, auch mehr, finde ich, gute Chancen als Heidenheim. Und trotzdem gegen einen stärkeren Gegner, gegen einen offensiv stärkeren Gegner, verlieren die das Ding am Ende sogar auch noch.
Ja,
ne? Das kann dann auch, also das ist halt echt bitter. Und sie klammern sich jetzt, das ist so ein Hoffnungsding jetzt. Ne? Sie klammern sich jetzt an von Strohhalm zu Strohhalm. Am Ende muss man ja eigentlich sagen, ist es ein gerechtes Ergebnis gewesen, oder?
Ein Strohhalm hat Dieter Hecking, der Trainer, auch ausgemacht. Das ist nämlich sozusagen das Gesetz der Serie.
Im letzten Jahr hat ja Mainz 05 vorgemacht, dass man 4 Punkte auch am den letzten beiden Spieltagen noch aufholen kann. Das ist zwar jetzt eine Durchhalteparole, aber die Chance ist immer noch da.
Ja, der nächste Gegner ist auch Mainz.
Wie passend.
Für Bochum. Als letztes dann gegen St. Pauli. Und Heidenheim nach 3 Niederlagen jetzt einen Sieg und unentschieden geholt, spielt aber gegen Union und gegen Bremen.
Ja gut.
Kann man sich auch einfacher wünschen.
Ja, das stimmt. Und zumal Union ja offenbar noch Bock hat.
Ja, ganz genau. Und Bremen hat halt Bock auf Europa.
Und Bremen, für Bremen geht es auch noch um was. Ja,
genau. Dann machen wir in der zweiten Liga weiter und mit einem echten Paukenschlag,
das ist echt,
der uns hier während der Aufnahme erreicht hat. Köln macht Frühjahrsputz. Der Trainer
so
muss gehen,
das?
Der Geschäftsführer Sport muss gehen, weil das 1:1 gegen die abgestiegenen Regensburger oder also jetzt als sicherer Absteiger feststehenden Regensburger dann doch zu wenig war und der Panikmodus ist so richtig an.
Ich kann es verstehen, du nicht?
Nee, also in dieser zweiten Liga wird ja im Moment wirklich einer nach dem anderen und hier ein neuer Trainer und dann der noch und du bist halt immer noch Zweiter.
Ja, aber es war halt einfach sehr lange nicht so leicht aufzusteigen und es wird vielleicht auch sehr lange nicht wieder so leicht sein,
aber
aufzusteigen.
Du bist 3 Punkte vorm Relegationsplatz.
Aber die
klar,
waren
du bist
so
auch 3
schlecht
Punkte vor dem ersten Nicht-Aufstiegsplatz. Ich weiß es nicht. Also sind noch 2 Saisonspiele und du musst im Prinzip ja nur noch einen Sieg holen.
Was man ja, glaube ich, in Köln jetzt nicht ganz vergessen darf, so diese Gesamtgemengelage so rund um den Verein, auch das Christian Keller, der ist ja eh total umstritten, weil er ja auch mit dieser Transfersperre zu tun hatte und er hat jetzt ja auch jetzt nicht durch reihenweise starke Neuverpflichtungen als Sportdirektor oder Sportgeschäftsführer geglänzt. Und er ist halt derjenige, der total zu Gerd Struber gehalten hat, hat ja auch nach dem Spiel gegen Regensburg nochmal gesagt, ja, der bleibt auf jeden Fall zu 100% unser Trainer.
Also es gab ja halt diese Rufe, Keller raus, Struber raus.
Ja.
Und dann stellt sich der Keller hin und sagt, ja, ist völlig überzogen.
Ja.
Natürlich haben wir eine Chance verpasst, aber wir stehen ja noch gut da, wir haben es in der eigenen Hand und einen Tag später müssen beide gehen.
Ja, aber wie schlecht die waren, sie haben die zweitschwächste Offensive der Rückrunde. Die haben nur 15 Tore gemacht, nur Regensburg hat weniger gemacht in 15 Spielen in der Rückrunde.
Aber wie viele Punkte hat Köln in der Zeit geholt?
Ja, das stimmt, aber es ist halt so, wenn du immer nur hinten drin stehst und darauf setzt, dass du schon dann 1-0 gewinnst, Köln hat auch die zweitmeisten Punkte nach Führung in der zweiten Liga verspielt, weil ein Tor dann oft halt eben auch nicht reicht. Du hast das ja selber schon vor einiger Zeit gesagt.
Dass es eng werden könnte, ja. Das auf jeden Fall. Ich finde, das, was ich daran nicht verstehe, Köln hat Chancen. Köln hatte auch gegen Regensburg die Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Also solltest du auch haben als Tabellenführer gegen den Tabellenletzten. Du kannst nicht als Trainer und auch nicht als Sportgeschäftsführer dich selbst auf den Platz stellen und die Tore machen. Also eigentlich haben die den Spielern auf dem Platz ja alles mitgegeben.
Jein. Also es ist natürlich immer nur dieser eine Umschaltfußballmodus und man hat gegen Regensburg jetzt gesehen, gegen einen tiefstehenden Gegner, wird es dann einfach auch viel zu ideenlos. Und zum Beispiel jemand wie Florian Kainz hat überhaupt gar keine Bindung zum Spiel. Obwohl der eigentlich, auch wenn er schon ein bisschen älter ist, für die zweite Liga ein überdurchschnittlich guter Offensivspieler sein müsste. So auch ein Kreativspieler. Aber das kommt ja die ganze Saison überhaupt gar nicht zum Tragen. Und das liegt natürlich dann daran, ob die Muster, die Abläufe dann auch für solche Fälle gut genug sind. Oder ob Köln halt einfach so gerade diese vielen Großchancen auch deswegen generiert, weil sie in bestimmten Situationen, wenn sie selbst aus einer sehr tiefen Ordnung mit den schnellen Spielern, wie zum Beispiel Damien Downs, zu Abschlüssen kommen können. So, und da sehe ich natürlich schon auch ein Defizit. Auf der anderen Seite hast du recht, du kannst das nicht trainieren. Mhm. Also du kannst nicht sagen, ja, jetzt üben wir mal vorm Tor kaltschnäuzig zu sein. Das hat ein Spieler oder hat nicht. Und dann sind wir bei Christian Keller, der beispielsweise Imad Rondic geholt hat für 1,5 Millionen im Winter. Der erste Spieler nach der Transfersperre. Und der, wie viele Tore hat er nochmal gemacht? Eins. Und da hat er seinen Gegenspieler angeschossen. Also da fragt man sich schon, wenn man den sieht, auch gegen Regensburg wieder, wer genau bist du und was machst du beruflich? So, also das ist dann, finde ich, schon auch die Verantwortung des Sportdirektors. Und an der Stelle, es wirkt wie Panik, aber ich kann das voll und ganz verstehen.
Die Hamburger freuen sich auf jeden Fall darüber, dass Köln Punkte liegen gelassen hat. Selbst 4:0 in Darmstadt gewonnen. Mich persönlich damit überrascht, weil ich davon ausgegangen bin. Davor war Darmstadt ja noch so im erweiterten Dunstkreis der Teams, die möglicherweise eventuell absteigen können. Und dann ein sehr souveräner Auftritt.
Ja, stimmt. Ich persönlich, also hast du nicht den Eindruck gehabt, dass Darmstadt da schon auch so halb schon im Feierabendmodus war? Oder?
Ja, aber Darmstadt ist ja halt auch, also die haben ja jetzt an diesem Wochenende erst den Klassenerhalt klar gemacht. Also theoretisch war da irgendwie rechnerisch noch was möglich. Ja. Und dann wäre es ja wieder ein Abstiegskandidat. Und mit denen hat der HSV ja nicht so viel.
Ja, Erfolg. Also ich finde, wenn du mal guckst, die Darmstädter sind 8 Kilometer weniger gelaufen als sonst im Durchschnitt in der Saison. 60 Tempoläufe weniger als im Schnitt pro Spiel
also
in der Saison.
Also du meinst, die haben schon abgeschenkt?
Ja, also ich meine, Hamburg hat das clever gemacht, ne? Bisschen abwartender gespielt. Wer hatte die meisten Ballkontakte beim HSV?
Miro Muheim.
Nee, Daniel Heuer-Fernandes.
Okay.
So, also das sagt einiges darüber aus, über die Spielanlage. Hat am Ende ja funktioniert, ne? Darmstadt hat es ihnen ja auch ermöglicht quasi. Und natürlich ist das dann am Ende auch eine Qualitätsfrage, weil der HSV einfach die stärkere Mannschaft ist, so individuell betrachtet. Und trotzdem würde ich sagen, so die richtigen Challenges kommen jetzt an den nächsten beiden Spieltagen für den HSV.
Und zwar mit Ulm und dann in Fürth. Das sind nämlich echte Abstiegskandidaten. Ja. Darmstadt spielt noch in Kaiserslautern und gegen Regensburg. Dann schauen wir noch schnell auf den Tabellendritten. Das ist nämlich die SV Elversberg. Willkommen zurück. 3:1 gewonnen in Nürnberg. Damit Nürnberg rechnerisch die Saison gelaufen.
Party gecrashed.
Ja, die hatten Jubiläum.
125 Jahresfeier. Mhm. Und dann lad nicht Elversberg ein.
Tipp. Oder doch. Also ein paar Menschen im Stadion hatten ja was zu feiern. Ja. Vor allem Elias Baum, der 2 Tore für die Elversberger gemacht hat.
Und dann gibt es noch dieses Traumtor, diesen Fallrückzieher von Antist
ja,
zum 1-0.
Ja, das war das 1-0, aber...
Das war richtig, das ist ein unglaublich schönes Tor, aber naja, wie gesagt, lad lieber nicht Elversberg ein, wenn du was feiern willst.
Nee, Elversberg spielt jetzt noch gegen Braunschweig und dann auf Schalke. Also auch sehr spannendes Saisonfinale Nürnberg gegen Köln und in Braunschweig. Und damit sind wir bei deinen Schalkern.
Meinen Schalkern?
Ja, du wolltest doch gerne über die reden.
Ja, weil es halt einfach wieder eine Katastrophe war. Ich war am Freitag im Stadion und...
Also nur für alle, die es nicht mitbekommen haben, Schalke hat 0:2 gegen Paderborn verloren, damit Paderborn punktgleich hinter Elversberg.
Und Paderborn richtig gut.
Und Schalke wieder mittendrin im Chaos.
Ja, kann man so ungefähr so sagen. Also ich habe den Eindruck, dass die eigentlich mit, also viele der Mannschaft haben mit der Saison abgeschlossen, so 7 Kilometer weniger gelaufen als Paderborn. Teilweise saßen die komplett auf der Terrasse, haben überhaupt kein Land gesehen, vor allem in der zweiten Halbzeit. Ich habe so eine Szene im Kopf, da gewinnt Bulut rechts hinten in der Abwehr den Ball, dribbelt im Tempo vor und es rückt einfach niemand von hinter ihm nach. Also er hat keine Anspielstation, muss dann irgendwie abdrehen, hat dann auch schnell Gegenspieler, Paderborner Gegenspieler gegen sich und spielt dann im Rückraum Seguin an. Aber zum Beispiel Bachmann schleicht so ganz entspannt aus dem Strafraum raus so und das wäre eigentlich eine mega Konterchance gewesen, um nochmal wieder ranzukommen. Also einige von denen scheinen nicht begriffen zu haben, dass es da theoretisch noch eine Abstiegschance gibt.
Ja, Ron Schallenberg, der hat die Saison noch nicht abgeschenkt.
Wir sind noch nicht durch. Also wir sind einfach noch nicht durch. Wir können auf dem Relegationsplatz abrutschen und dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Wir brauchen noch diesen einen verdammten Punkt.
Ja, das hat der Verein ähnlich gesehen. Kesban Wonderen musste dann doch gehen. Eigentlich war ja klar, im Sommer ist er weg. Jetzt 2 Spieltage mit Jakob Fimbel.
Der hat schon 2 Spieltage gemacht. Ist der einzige ungeschlagene Schalke-Trainer.
Ja, ist er jetzt also Trainer Nummer 3 oder 4 in dieser Saison? Weil er hat ja schon mal interimsmäßig vor Van Wonderen. Er ist quasi Vorgänger und Nachfolger von Van Wonderen.
Genau. Und er ist sein eigener Nachfolger. Ist auch nicht schlecht.
Ja, Ja.
Ja, also ich meine, ich finde das schlüssig, auch wenn natürlich Kees van Wonderen am Ende wirklich ein armer Typ ist, weil also der kann ja für den ganzen Krempel überhaupt nichts.
Ja, aber der hatte ja auch relativ schnell eigentlich gar keinen Bock mehr oder keine Möglichkeit gesehen. Ja,
aber der ist geholt worden, um die Abwehr zu stabilisieren, wo der Vorstand dachte, oh, wow, das ist voll die Raketentruppe. Und da hat doch schon der Vorgänger gesagt, Leute, wie soll ich mit denen denn hier eine stabile Mannschaft an den Start bringen? Und das hat man jetzt bei Kees van Wonderen gesehen und deshalb, also sympathischer Typ, aber leider an der falschen Stelle. Und ich glaube, er selbst hat sich damit auch keinen Gefallen getan.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Aber die Schalke, es sind 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Aber
ja,
man
aber
spielt.
Ich habe gedacht, das fühlt sich so an wie 1999, auch wenn das sehr weit weg ist, als Nürnberg dann irgendwie einen Spieltag vor Schluss auch noch dachte, okay, was soll passieren? Mit dem Torverhältnis sind wir ja safe. Und dann gewinnt auf einmal Münster 5-0 gegen Magdeburg und hat auf einmal ein besseres Torverhältnis als Schalke.
Ja.
So, und Schalke spielt noch gegen
Düsseldorf und gegen Elversberg.
Ja, so. Und so wie Münster gerade drauf ist, die spielen noch gegen die Hertha und gegen die Ulm auswärts am letzten Spieltag. Das halte ich nicht für ausgeschlossen.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, Fürth steht da noch mit drin und Braunschweig auch noch. Die sind beide punktgleich.
Die aber beide auch, also gut, Fürth jetzt gerade nicht gerade, aber Braunschweig ist das, eins der stärksten Teams im Moment in der zweiten Liga. Absolut formstark.
2-2 gegen Düsseldorf gespielt. Die Fürther haben 0-1 bei der Hertha verloren. Also ja, wenn dann auch eher Fürth als Braunschweig.
Ja.
Schalke sehe ich da ehrlicherweise nicht mehr drin.
Ja, und dann gewinnt Fürth am letzten Spieltag doch. Das sind nur 3 Punkte auf
HSV.
Schalke gegen den HSV. Und dann steht Schalke nämlich da. So, also die sollten das wirklich nicht zu gering schätzen. Ne? Ich halte das für gefährlicher und ich halte es auch für nachvollziehbar, dass sie diesen Schritt jetzt gehen, auch wenn man da sagen kann, ja gut, der wäre ja eh nach der Saison gegangen, der van Wonderen. Also.
Erstmal steht Münster auf dem Relegationsplatz, hat 32 Punkte. Ulm mit 3 Punkten weniger auf dem direkten Abstiegsplatz jetzt wieder. Haben wir ja gerade gehört, das direkte Duell gibt es dann am letzten Spieltag. Kann man sich eigentlich auch nicht schöner oder dramatischer auswählen.
Ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Planer der Spieltage da schon eine leichte Idee hatten, wer denn eventuell da im Tabellenkeller unterwegs sein könnte.
Meinst du? Und deswegen haben sie auch Köln gegen Lautern geplant? Aber dass Lautern da oben steht, das war ja nicht absehbar, oder?
Ja, Lautern steht doch vor jeder Saison am Ende ganz oben oder vielleicht halt dann doch im Keller. Also das ist doch irgendwie.
Also du meinst eins von beiden? Oder?
Ja, also es ist doch gefühlt, gehen die in jede Saison und alle denken, dieses Jahr wird es was mit dem Aufstieg, dann stehen sie am Ende oder in der Mitte der Saison heißt es, vielleicht rutscht man doch noch hinten rein und dann gibt es nochmal eine Aufholjagd. Also mit denen kannst du schon ein bisschen planen.
Ja gut, okay, alles klar.
Jetzt weiß ich nicht, was sie sich
dann
bei HSV gegen Fürth gedacht haben.
Bin ich jetzt auch Anhänger deiner Verschwörungstheorie.
Regensburg übrigens, habe ich ja schon erwähnt, abgestiegen auf dem letzten Tabellenplatz. Und ich würde damit einen Haken an diesen 32. Spieltag machen.
Ja, war spannend, ne?
Ich freue mich sehr auf die letzten beiden Spieltage. Ja. Ich habe den Eindruck, dass es noch nie so viel Spannung in beiden Ligen noch gab. Dass halt jetzt 3 Spieltage vor Schluss das erste Team aus der zweiten Liga als Absteiger feststeht, in der ersten noch gar kein Absteiger feststeht, dass sich im Aufstiegsrennen noch so viel tun kann, dass die beiden Teams, die jetzt oben stehen, theoretisch noch komplett rausfallen können.
Boah, noch nie, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall, lass uns einfach festhalten, dass es gut ist.
Richtig geil.
Es macht Spaß.
Und deswegen sind wir am Donnerstag auch wieder da mit der Vorschau-Folge auf den vorletzten Spieltag dann. Bis dahin, habt eine schöne Woche.
Startet gut rein. Ciao.